BR Heimat lesen.
Wodan und Fips. Wenn es draußen stürmt und wettert und die Berge überzuckert sind von blinkendem Schnee, dann sitzt es sich umso wohler im Herrenstübchen des Wirtshauses im Bergdorfe. Allabendlich trafen die Herren vom Forstamt, vom Zollamt und der Pfarrer bei Dämmerungsanbruch in der trauten, behaglich erwärmten Kneipe zum Abendtrunk, gewürzt durch ein Pfeiflein und gemütliches Geplauder zusammen. So friedlich die kleine Stammtischgemeinde für gewöhnlich lebt, so kommt es doch auch zu hitzigen Debatten, besonders wenn das schier unerschöpfliche Thema von der Jagd aufgeworfen wird. So tief drinnen in den Bergen geht schier jedermann jagen, sogar der Herr Pfarrer vertauscht im Herbst die Stola mit der Flinte und schießt sich manchen Bock. Natürlich hat von den Herren jeder auch seinen Jagdhund und jeder ist der Meinung, dass just sein Hund am besten dressiert ist. Kommen mit den Herren auch die Hunde mit ins Extrastübchen, dann gibt es ab und zu wohl auch Zwistigkeiten, wenn die Hunde sich abbalgen und mehr auf die Wurstzipfel und Knochen achten als auf Zurufkommando. Mancher der Herren wurde schon verspottet, wenn der Hund nicht parierte, und im Ärger erwischte dann der Hund manchen scharfen Hieb. Am stolzesten ist der Dorfkrämer auf seinen Hund. Sein Wodan ist nach seiner Meinung der schönste und gelehrigste Dackel des bayerischen Oberlandes. Ein Jagdhund, der alle Dackel des Königreiches an Dressur übertrifft. Die Perle aller Jagdhunde. Solange sich ein Hundebesitzer solche Dinge bloß einbildet und sie nicht äußert, hat es nicht viel zu bedeuten. Aber wenn ein solch hochmütiges Urteil und Lob laut geäußert wird, dann fehlt es nicht an Opposition und Spott. Am Stammtisch sitzt die Tafelrunde fröhlich beisammen. Der Förster, der Pfarrer, der Oberzollaufseher. Da heute ein gemütlicher Haferl-Tarock stattfinden soll, wird mit begreiflicher Sehnsucht der Vierte im Bunde, der Krämer, erwartet. Wo der Perlenbesitzer nur so lange bleibt, meinte etwas anzüglich der Förster. Vermutlich erteilt er seinem Dackel noch vorher eine Unterrichtsstunde, spottet der Zöllner. Der Wodan soll ja jetzt zum Tarocken abgerichtet werden. »Leicht möglich«, ruft der Wirt von der Ofenbank. »Er lernt der Wodan das Zehnerschinden als sein Herr.« Begütigend äußert jetzt der Pfarrer, man solle nicht den Abwesenden lästern und im Kartenspiele hätte schon der Gewandteste Fehler gemacht. »Ja, das Böckeschießen ist beim Tarocken sicher leichter als im Walde«, höhnt der Förster, der nun einmal das Warten auf die Tarockpartie nicht leiden mag. »Doch da kommt ja jemand.« Die Türe geht auf und herein tritt der längst Erwartete. Endlich ruft der Förster und der Oberzollaufseher fragt, wer gibt denn? Pressiert es so arg, lacht der Krämer, indes sein Wodan die freundschaftlichen Beziehungen zu Försters Fips dadurch erneuert, dass die Perle den Berufshund in die Rute beißt. Natürlich pressiert es, ich hätte ja 3 Soli bereits gewinnen können, versichert der Zöllner. Oder verlieren, entgegnet der Krämer. Doch ehe wir mit dem Kartenspiel beginnen, möchte ich den Herrn doch meinen neuen Kümmerer zeigen. Verflogen ist der Spieleifer. Das Jagdinteresse wachgerufen. Anschauen lassen, heißt es. Und mit unverkennbarem Stolz packt der glückliche Krämer die Schale mit dem Kümmerer aus. Nicht übel, meint der Förster, aber der Bock ist ein Kümmerer durch einen alten Schuss. »Was?« ruft zornig der Krämer. »Ein trauriger Jäger, der nicht sofort kennt, dass die Verkümmerung des Gehirns die Folge eines natürlichen Sichtums ist.« »Oho! Möcht wissen, woher der Krämer diese Kenntnis nimmt?« höhnt der nun ebenfalls ärgerlich gewordene Förster. »Ich muss gestehen, dass ich selber nicht zu erkennen vermag, ob im vorliegenden Falle der Rehbock natürlich krank war oder durch einen alten Schuss zum Kümmerer geworden ist,« wirft jetzt der Pfarrer ein. Der Krämer war durch die Anzweiflung seiner Behauptung glücklich in der bissigsten Stimmung, in welcher der übereifrige Nimrod nicht mehr lange prüft, was er sagen will. Erhöhend, dass der alte Schuss überhaupt bei gewissen Leuten eine große Rolle spiele und schon mancher stolz den Bruch auf den Hut steckte und mit einem Kapitalhirsch renommierte, der von einem alten Schuss her schon krank war. Weiß der Himmel, wie der Streit noch geendet hätte, wenn nicht die Aufmerksamkeit der hitzigen Herren abgelenkt worden wäre auf die Hunde, die nach dem von ihren Herren gegebenen Beispiele wegen eines Knochens gleichfalls in Streit geraten waren und sich jetzt in allem Ernst herumbissen unter schrecklichem Gekläff. »Freilich, ich werde meinen kostbaren Hund zerbeißen lassen«, schrie der Krämer. »Zurück, Wodan! Kusch, Fips!« Die kämpfenden Dackel hörten nicht und bissen wütend aufeinander, bar jeder Dressur. Vergeblich schüttet der Wirt einen Rest Bier auf die Hunde, vergebens pfiffen die Herren die Tiere zu sich. »Zwei Perlen von Jagdhunden gehören an die Kette«, höhnte der boshafte Grenzer. »Wodan, da herein! Himmelmillion, Obst hergisst!« Dame Wodi, eben kriegt ihn Fips unter noch ein Schnapper. Dann kehrt Fips knurrend siegreich zu seinem Herrn zurück, der das folgsame Hunderl sofort belobte. »Ein braves Hunderl, das Fipsel, immer gleich schön folgt, wenn's Herrl ruft. Kriegst du mal Fleischerl?« »Eine schöne Gesellschaft, das muss ich sagen«, schimpfte der Krämer. »Wenn der Fips mir den Wodan zerbissen hätte, was dann? Ja, wer ersetzt mir den kostbaren Hund?« »Kostbar! Dass ich nicht lach«, belfert der Förster. »Ein Hund, der keinen Dunst vom Folgen hat, kostbar. Wissen Sie was, Krämer? Nehmen Sie einfach ein Biest, das jeglicher Dressur entbehrt und keine Benimitat hat. Nicht mehr mit ins Wirtshaus. Dann wird Ihrer Perle auch kein Leid zugefügt.«
»Ah, pfeift der Wind aus dem Loch.
Ha, da kann ich ja sicher auch wegbleiben. Komm, Wudi, wir gehen. Adies.« Und damit ging der gründlich geärgerte Krämer der Türe zu.
»Lare fare«, rief jetzt der Wirt, »morgen Abend gibt's bratene Kalbshaxen. Ich heb da eine auf, Kramer.«
Draußen ist er. Und wo dann mit? Am Stammtisch ist es so still geworden, dass man eine Maus hätte durch die Stube laufen hören. Endlich nahm der Pfarrer das Wort.
»Dass doch der Hundestreit nie ausgeht in unserem Kreise.«
»Ist ganz gleich, Hochwürden, ob mit oder ohne Hunde, gestritten wird immer«, erwiderte der Förster. »Sind die Dackel da, dann wird wegen der Hunde gestritten, und ohne sie geht beim Tarocken der Streit los. Übrigens fehlt der Krämerwagen sicher nicht. Eine gebratene Kalbsachse verlässt kein Altbayer.« Die rechte Stimmung wollte nicht mehr aufkommen. Man trank das Bier aus, und um 9 trollte alles nach Hause. Wie es am nächsten Tage der Stunde nahe ging, in welcher die Kalbshaxen das Bratrohr zu verlassen haben, bekam der Krämer ein Gefühl, das allen Hader, Zorn und Ärger zurückdrängte. Er spürte den leckeren Bissen schon auf der Zunge. Eine gebratene Kalbshaxe im Stich lassen, des Hundes wegen? Nein, das kann kein Mensch verlangen. Lieber bleibt der Wodan zu Hause. Ja, das ist das Richtige. Und die Knochen der Haxe mit den Flexen kann man ja auch eingewickelt nach Hause tragen. Der Hund kommt also nicht zu kurz in einem etwaigen Streit, ist auch durch die Abwesenheit Wodans vorgebeugt. Mit einer lammfrommen Miene erscheint der Krämer um 6 Uhr im Extrastübchen, und mit derselben Pünktlichkeit finden auch die anderen Haxenfreunde sich am altgewohnten Stammtisch ein. Der bevorstehende Genuss versöhnt alle. Vergessen ist der gestrige Disput. Der delikate Braten erscheint und verschwindet. Die freudige Stimmung wird erhöht durch einen frisch angestochenen Banzen Bier. Die Pfeife wird angebrannt. Jetzt fehlt nach guter bayerischer Sitte bloß noch ein gemütlicher Tarock. Ob der Krämer mitspielt? Ach, warum denn nicht? Also, Wirt, eine Karte her, aber mehr wie 30 Pfennig Kartengeld zahlen wir nicht. Gemischt gegeben. Passen. Ich spiele. »Schelinski, eine edle Polin! Trumpf, Trumpf! Oje, den schau an! Jetzt hat der Unglücksmensch nicht einmal einen Trumpf! Herrgott! Ja, jetzt bringt er dem Freund eine frische Farbe! Ja, wo haben wir das ist, Herr Rocken gelernt, Sie Generalstopsler? Sie ist eine Schmach für Deutschland, solchen Leuten Karten in die Hand zu geben! Lieb Vaterland, kannst ruhig sein! Ass hätt neigst mir gehört! Oh, du grundgütiger Himmel!« »Mit 34 Augen verloren, statt mit 73 gewonnen. Krämer, Sie lernen das Tarocken nie.« »Geht die Schimpferei schon wieder an? Ich kann spielen, wie ich mag.« »Das ist nicht wahr. Der Freund muss gerade so mitzahlen. Sein Geld ist auch nicht von Blei.« Und so geht es fort. Der Krämer patzt, verliert den Einsatz und bekommt das ewige Verdammen satt. Erbost wirft er die Karten auf den Tisch. Mit solchen Räubern im ehrlichen Gewande will er nicht länger spielen. Sagt's, pfeift seinem Hunde und geht ohne Gruß. Unter der Tür wendet er sich um und pfeift nochmals dem unachtsamen Hunde.
Was nur der Dackel hat?
Dort liegt er phlegmatisch am warmen Ofen und kümmert sich nicht im Mindesten um den pfeifenden Krämer.
Das bringt den ohnehin springgiftigen Krämer völlig in die Wut. Er eilt auf den Dackel zu und reißt den faulen Hund am Halsband empor. Wart, Bestie, ich werd der Folgenlerner, ruft er und haut den Hund, dass die Knochen krachen. Verwundert betrachtet die Tafelrunde dieses Schauspiel. Aber dann wird's dem Förster doch zu bunt. Ja, warum schlagen sie denn den Hund so mörderlich?
Ja, weil er nicht heimgeht, der Malefizhund.
Muss denn der Hund mit ihnen? Wenn ich heimgehe, dann hat auch mein Hund heimzulaufen.
Aber das ist doch gar nicht ihr Hund.
Was? Ruft der Krämer und lässt den Dackel los, der mit großen Sprüngen zu seinem Herrn flüchtet. Wahrhaftig, der Krämer hat den Fips für Wodan gehalten und den fremden Hund durchgehauen. Unter schallendem Gelächter zieht der Krämer ab. Und am nächsten Sonntag war sein Wodan verkauft. In eine solche Lage, ein zweites Mal wegen eines dummen Hundes zu kommen, das will der Krämer vermeiden. Ausgelacht wird aber doch noch heute, wiewohl die Geschichte schon 1889 passiert ist.
BR Heimat lesen.
Der Gemsversteher. Wenn ein Ramsauer Bub das erste Lederhosel bekommt, dann weiß er auch schon, was der Prinzkönig, wie seine königliche Hoheit der Prinzregent von Bayern manchmal im Volksmunde genannt wird, für ein ausgezeichneter Gemsjäger ist. Und die Leutseligkeit des Landesvaters ist ohnehin jedem bekannt, den ein günstiges Geschick dem gütigen Prinzen in die Hände laufen lässt. Blüht im Volksherzen die Liebe für den Landesherrn, so wohnt dicht daneben ein gewaltiger Respekt vor dem Hochgebirgsjäger, der wie nochmal ein Jager steigt und die besten Jagdaufseher und Förster niedergeht. Wenn es wahr ist, dass die Salzburger mit einem Parapluie auf die Welt kommen, dann darf man auch behaupten, dass die Ramsauer mit einer gehörigen Portion Schießverstand geboren werden, von dem sie aber, seit das Revier vom Wimbach bis zum Hintersee Leibgehege ist, keinen Gebrauch mehr machen, da das verdreifachte Jagdschutzpersonal für solchen Verstand absolut kein Verständnis hat. Die Wildbretschützen rekrutieren sich daher aus dem nachbarlichen Pinzgau, während die Ramsauer zu Treibern angeworben werden. Wer mit einem Schießverstand begabt ist, weiß zu taxieren, wer ein richtiger, weitgerechter Mann ist. Und auf diese Tax verstehen sich die Ramsauer ganz meisterlich. Und ihr Verhalten während der Jagd entspricht derselben vollständig. In der zweiten Hälfte des Oktober, vor einigen Jahren war es, als Prinz Luitpold nach empfangenem forstmeisterlichen Rapport für den nächsten Jagdtag den Trieb im Gemsrevier unterm Hochkalter anordnete. Sofort traf der Forstmeister seine Maßregeln und das Heer der Treiber und Versteher, letztere so genannt, weil sie die Gemsen verstehen, das heißt ihnen den Durchbruch der Kette nach rückwärts wehren müssen, wurde aufgeboten, damit die Leute bei Tagesanbruch an ihre hochgelegenen Posten gelangen. Am frühen Morgen ging's fort in Steintal, das getrennt durch die Ofentalschneid parallel mit dem Ofental zum Rücken des gigantischen Hochkalters führt. Der Gemstrieb beginnt, manches Treiberherz pocht heftiger und die Schläfe hämmern vor Jagdlust, wie die Rudel loswerden und unter donnerähnlichem Getöse flüchtig gehen. Da sausen sie dahin in gewaltigen Sätzen, Kitzgeißen von den zierlichen Kitzen gefolgt, Jährlinge und darunter jagdbare Böcke, die ein Anblick des Jägers Herz erfreut. Der erste Schuss donnert, in den Felsen vielfaches Echo weckend. Sakra, erhorden schon! Und nun duscht es nacheinander in scharfen Schlägen. Steinregen gehen ab, es riegelt in den Wänden, das flüchtige Gemswild muss aus den Einständen heraus. Tollkühn steigen die Treiber ein, auf kaum handbreiten Felsbändern schneidig und freudig. Es müssen die Gams hinunter, auf dass der Regent schön zu Schuss kommt. Der Trieb ist längst aus, nimmer müde wandert die Sonne ihre scheinbare Bahn. Abend wird's, und langsam steigt in langen Schatten die Nacht aus der Tiefe auf. Noch glühen im versinkenden Sonnenschein die Zacken des Grundübel und Mühlsturzhornes. Rosig erstrahlt der Höhenzug des Edelweißlahners, bis der Lichtschimmer verblasst zur grauen Dämmerfarbe. Längst ist alles Personal durch Steintal abgezogen, und friedliche Ruhe herrscht wieder im Gemsrevier. Der königliche Jagdherr ist wieder heim an den Hintersee. zu rüsten sich für morgen, zu neuem Gejagte. Still und bescheiden, wie sich's gehört, wenn der Landesvater in der Nähe weilt, fanden sich die Treiber im nahen Wirtshaus ein, zum labenden Trunk. Aber seltsam, einer fehlt von den Verstehern. Hinauf ist der Sommerauerbauer wohl zur Ofentalflamm, aber herab nimmer durch Steintal mit den anderen. Dem ist was passiert. Geschwind dem Jagdleiter Meldung gemacht, aber hübsch stille, denn wenn der Regent von einem fehlenden Bauern was hört, dann wehe. Natürlich bot der Jagdleiter sofort einen Trupp Leute auf, der mit Laternen und Pistolen wieder hinauf musste, bis an den Vorsteher stand auf der Flamm, ein höllischer Weg für müde Beine in rabenschwarzer Nacht. Aber es muss sein, und ein Menschenleben darf nicht in Gefahr bleiben. Noch einmal wird es lebendig in Gems Revier durch die Alarmschüsse aus den Pistolen. Die Treiber schreien sich heiser, aber keine Antwort ringsum als das Geräusch des Steindelns wechselnden Wildes und von oben der rauschende Bergwind. Jetzt wird die Aufregung allgemein. Der Sommerauer fehlt und ist nimmer da. Das Schießen müsste ein Toter sicher hören. Himmelangst wird den Jagdgehilfen, welche die Versteher, darunter der Sommerauer, eingestellt hatten. Wenn der Prinz von der Geschichte hört, dann werden alle füsiliert. Wo nur der Malefizbauer sein kann, wohin er wohl verschwunden ist. Die Nacht blieb stumm. Mit gesenkten Köpfen rückte der Trupp wieder hinaus an den See. Mit Bangen wartete das Forstpersonal auf den Rapport. Nichts gefunden. Schrecklich. Mit aller Energie wurden jetzt neue Maßregeln ergriffen, die Bergführer wurden alarmiert, Stricke herbeigeholt, um den Toten herabzubringen. Und schweren Herzens dachte der Jagdleiter an den Moment, wo er seiner königlichen Hoheit Meldung von dem unbegreiflichen Unglücksfalle machen muss. Mit Tagesgrauen geht die Expedition wieder durch das Steintal aufwärts zur Ofentalflamm. Schweigsam, ein düsterer Gang, den Toten den Bergen zu entreißen. Schwere Nebellager noch auf den Strophen. Es kämpft der junge Morgen mit der altersschwachen Nacht. Da um aller Heiligen willen. Dort taucht eine Erscheinung im Nebel auf, eine Gestalt ähnlich dem Gemsversteher Sommerauer. Sein Geist. Der Tote steigt hernieder aus dem nebelhaften Geisterreich. Starr vor Staunen steht die Expedition, doch der Geist juchzt wie lebendig. Der Sommerauer ist's leibhaftig, der munter über die Felsen klettert und sichtlich bestrebt ist, den ihm rätselhaften Haufen Leute möglichst bald zu erreichen. Blass und rot zugleich wird der Führer der Gemsversteher, jener Jagdgehilfe, der sich im Geiste schon füsiliert oder noch schrecklicher von den Bergen weg in Flachland strafweise versetzt gesehen hat. Wo der Versteher war, nach dem letzten Gamstrieb, ist seine erste Frage an den Sommerauer. »Auf meinem Platz bin ich blieben, wie es ist gehört, für einen rechtschaffenen Gamsversteher«, lautete die treuherzige Antwort. Und so war es auch. Der Sommerauerbauer war tapfer am Platze geblieben, damit der Prinzregent ja sicher eine gute Jagd habe und kein Gams hinüberwechsle. Und im Ausharren am angewiesenen Posten war es Nacht. Jetzt den Abstieg ins Steintal zu unternehmen, erwies sich als zu gefährlich. Der Gemsversteher kletterte gegen das Ofental abwärts, bis ihm Steilwände jeden weiteren Schritt unmöglich machten. So bivakierte der biedere Ramsauer unter einer Gufel, im Bewusstsein für seine Person alles aufgeboten zu haben, dem Prinzkönig die Jagd nicht zu verderben. Schlafen durfte er nicht, wegen der Gefahr des Absturzes. Dafür fror der Versteher tapfer, und von den Alarmschüssen der ihn suchenden Expedition konnte er, weil an der anderen Seite der Ofentalschneid befindlich, nichts hören. So hingebend fasste der Sommerauer seine Pflicht als Gemsversteher auf. Und er steht wahrlich nicht allein in der schönen Ramsau.
BR Heimat lesen.
Ein Konkurrenzschießen auf Hohenschwangau. Auf dem von König Max II. Als Kronprinz nach Qualios Entwurf gebauten Schloss Hohenschwangau war es im Jahre 1858, dass an einer Hoftafel seiner Majestät auch des Königs Bruder Prinz Luitpold, unser jetziger Prinzregent, teilnahm, der aus seinem Revier Schwarzwasser im Bezirk Reute von der Hirschjagd herübergekommen war. Prinz Luitpold hatte in den 50er Jahren in das Bergrevier Hinterstein Setzhirsche aussetzen lassen, um auch Hochwild zu haben, das aber mit Vorliebe nach Tirol wechselte, sodass das Revier Schwarzwasser einen famosen Hochwildstand erhielt, um welchen der Prinz viel beneidet wurde, wie auch um sein tüchtiges Jagdpersonal, besonders die Brüder Pohler, zwei Tiroler mit stählerner Hand. Just war tags zuvor Prinz Luitpold im Revier gewesen und hatte einen Kapitalhirsch durch einen Blattschuss zur Strecke gebracht. Es war ein Meisterschuss gewesen, von dem der damalige prinzliche Hilfsjäger Josef Pohler, jetzt ein uraltes Männchen im königlich-kaiserlichen Forstdienst zu Steinberg in Tirol, noch mit Begeisterung erzählt. Prinz Luitpold hatte dem Hilfsjäger strenge Order gegeben, hinter ihm liegen zu bleiben am Stand und nur dann Feuer zu geben, wenn er selbst den flüchtenden Hirsch fehlen sollte. Richtig tritt der Kapitalhirsch heraus. Der hohe Weidmann zieht auf und sendet die Kugel. Flüchtig fällt der Hirsch über die Bahn, der Hilfsjäger aber bleibt ruhig hinter seinem Herrn liegen. Ungehalten fragt seine königliche Hoheit, warum der Jäger denn nicht wie befohlen auf den zweifellos schlecht geschossenen Hirsch Funken gerissen habe. Gelassen meint der Jagdgehilfe, Seel wäre nicht nötig gewesen, es war ein Blattschuss erster Güte, sodass die Haare im Kranz aufflogen. In der Tat wurde auf dem Anschuss Schnitthaar konstatiert. Bald zeigte der Hund Schweiß und etwa 150 Schritte weiter unten am Wasser lag der Hochgeweihte verendet im Weidbett, gestreckt durch einen wundervollen Blattschuss. Der Jäger hatte also richtig gesehen, ein Nachschuss wäre ganz und gar unnötig gewesen. Davon erzählte der hohe Jagdherr nun an der Königstafel im Schlosse Hohenschwangau und allseitig ward der Meisterschütze beglückwünscht. Auch Max der Gute spendete seinem Bruder einen herzlichen Glückwunsch und setzte dann hinzu, Luitpold habe da wohl einen Prachtmenschen von einem Jäger. Und ob, meinte darauf Prinz Luitpold, mein Poler Josef schießt besser als alle Tiroler zusammen. Ei, das wäre, erwiderte etwas ungläubig der König und fügte bei, es wird wohl auch in Bayern gute Scheibenschützen geben. Das bezweifelte nun Prinz Luitpold zwar nicht, aber sein Peppi war doch allen über. Darauf möchte er schier wetten. Und ich halte die Wette, rief belustigt König Max. Richtig kontrahierten die hohen Herren noch an der Tafel die Wette. Es solle der königliche Leibjäger und der Hilfsjäger Peppi des Prinzen Luitpold ohne vorherige Verständigung in Konkurrenz schießen. Und das Resultat werde zeigen, wer den besseren Scheibenschützen in seinem Dienste habe. Sofort wurden im See draußen zwei Scheiben eingerammt und zwei voneinander getrennte Schießstände aufgeschlagen. Ein Bote überbrachte dem Poler Peppi den Befehl, morgen punkt 12 Uhr im Schlosse Hohenschwangau zu erscheinen und 100 Scheibenpatronen nebst Scheibenstutzen mitzubringen und sich sofort bei seiner königlichen Hoheit zu melden. Den gleichen Befehl erhielt auch der königliche Leibjäger mit der Order, sich bei seiner Majestät einzufinden. Dieser Befehl wundert zwar den Poler Peppi nicht wenig, aber mit dem ersten Glockenschlag 12 Uhr des nächsten Tages stand der treuherzige Bursche vor seinem hohen Jagdherrn. Ob der Peppi glaube, dass sein Stutzen 100 Schuss rasch nacheinander aushalte? Immer doch schon. Er muss es gewiss wissen, damit kein Unglück geschehe. Er holt's aus, königliche Hoheit. Gut also. Er feuert auf die Scheibe im See mit dem Glockenschlage 1 die 100 Schuss rasch nacheinander. Das Weitere wird er schon hören. Er hat auf sonst gar nichts aufzupassen, sondern nur gut zu schießen und schnell nacheinander. Nun Gott befohlen. Ein Diener führt den Jäger hinab zum Stand. Vorsichtig prüft Peppi nochmal seinen Stutzen, legt die Patronen nebeneinander zurecht und macht sich schussbereit. Vom Schlossturm schlägt es 1 und Peppi drückt ab. Im selben Augenblick donnert nebenan ein Schuss über den See. Peppi zuckt zusammen und begreift im Nu, dass es ein Konkurrenzschießen gibt. Und das ist Wasser auf Peppis Mühle.
Er, der beste Schütze von 32 Bataillonen zu Bruck an der Leiter im Jahre 1852. Er, der 46 Kreise über alle Schützen erzielte, sodass Kaiser Franz Josef ihm 3 alte 20er schenkte und ihn den besten Schützen der österreichischen Armee nannte. Lustig kracht Schuss auf Schuss. Peppi gibt veritable Schnellfeuer. Heiß wird der Lauf, aber kalt bleibt die schusssichere Hand. Die letzte Patrone ist verschossen. Peppi sucht mit dem Spektiv die Scheibe ab. Es sitzen alle Schuss. Während die Konkurrenzschützen unten gelabt werden, bringt die Dienerschaft die Scheiben ins Schloss und mit Spannung wartet alles auf das Resultat des Schießkampfes. Die Schüsse werden gezählt. Neugierig besehen sich die hohen Herren die durchbohrten Scheiben.
Alle Wetter!
Die Burschen schießen gut, rief König Max. Der meine ist über, lachte Prinz Leupold. Hier, mein Poler Peppe hat 97 schwarz, davon 3 Zentra. 3 Schuss sind weiß. Na, und was ist's mit meinem Leibjäger, fragte der König. Der Leibjäger hat 93 schwarz, davon 1 Zentrum, 7 weiß. Also hat Prinz Leupold die Wette gewonnen. Er hat den besseren Schützen im Dienste. Glückselig über die Anerkennung und die Belohnung für seine gute Leistung im Stand, zog der Peppi ab, hinaus in sein Revier. Zu solchem Schießen wäre er alle Tage zu haben, meinte er. Ja, freilich, lachte König Max. Der Kerl würde mir mein Königreich auch noch wegschießen.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.